Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Keine Überraschung beim Zinsentscheid, dafür umso mehr Diskussionsstoff. So hat Uli Stephan die jüngste Sitzung der US-Notenbank in seinem morgendlichen Newsletter Perspektiven am Morgen zusammengefasst. Diskussionsstoff auch für uns. Wie reagieren die Anleihemärkte? Was ist in den kommenden Monaten von der Fed zu erwarten und was nicht? Wir diskutieren das jetzt gemeinsam in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, keine Überraschung beim Zinsentscheid. Die Leitzinsen bleiben wie erwartet bei 3,5 bis 3,75%. Warum gibt es trotzdem Diskussionsstoff?
Ja, weil die Märkte glauben, dass die amerikanische Notenbank hinter der Kurve ist, wie es so schön heißt. Also der hohen Inflation hinterherlaufen könnten und dann am Ende die Zinsen stärker anheben muss, als man das vielleicht möchte. Und das ist eben genau die Diskussion. Also ich glaube, der Markt hatte bei den relativ hohen Inflationszahlen in den USA, wir reden bei PCE, also dem Maß, auf das die Fed guckt, etwas breiter als der normale Warenkorb, immerhin über Inflationszahlen von 3,7%, etwas rückläufig, aber immer noch 3,7% in der Core-Inflation. Also selbst dann, wenn man die hohen Energiepreise, Nahrungsmittelpreise rausrechnet, sind wir immer noch bei 3,3. Und da war dann schon erwartet worden, dass die Notenbank sich da eindeutiger mindestens mal zu äußert, wenn sie noch nicht aktiv wird.
Drei Mitglieder haben aber ja für die Erhöhung gestimmt. Und ich habe gelesen, dass das relativ selten in der Fed so ist, dass es so viel in Anführungsstrichen Unstimmigkeit oder Gegenstimmen gibt.
Ja, das ist sicherlich der Tatsache geschuldet. Kevin Warsh hat auf der Presse oder bei der Pressekonferenz mehrfach erwähnt, wie zufrieden er mit der inhaltlich guten Diskussion ist. Er findet es auch gut und hat auch seine Projekte so besetzt, dass da Leute mit durchaus unterschiedlicher Meinung drin sind. Und deswegen würde er auch respektieren, wenn im FOMC, also im Geldpolitischen Rat, Mitglieder anderer Meinung sind zur Geldpolitik und eher jetzt schon anheben wollten. Wie gesagt, unterm Strich hat man das dann nicht gemacht. Man hat kommentiert, dass die Volkswirtschaft nach wie vor robust läuft, der Arbeitsmarkt auch, die Inflation zu hoch sei. Und vor dem Hintergrund, dass man selbst argumentiert, dass die Inflation zu hoch ist, war das dann schon eine gewisse Überraschung, dass man es nicht getan hat und dass man auch keinerlei Hinweis darauf gegeben hat, wann und ob man es denn in Zukunft tun möchte.
Und das ist ja neu unter Kevin Warsh. Du hast ja auch in den Perspektiven am Morgen geschrieben, dass für dich der spannendste Hinweis bei der Pressekonferenz ein Hinweis auf eben die sogenannte Lucas-Kritik gewesen sei. Das musst du uns erklären. Was ist das und warum ist das spannend?
Ja, Robert Lucas, auch Nobelpreisträger, hat darauf hingewiesen, dass Menschen natürlich auf politische Maßnahmen, also sei es Politik oder Geldpolitik, reagieren. Und man deswegen nicht wie in einem mechanischen Uhrwerk in einem Rädchen dreht und sich direkt alles so mitdreht, wie man sich das gedacht hat, sondern Leute weichen aus, Menschen machen andere Dinge und dann sind manchmal die Ergebnisse anders, als man das vielleicht intendiert hatte. Und Kevin Warsh hat auf die Lucas-Kritik eben hingewiesen, als er darüber gesprochen hat, dass er die Finanzmärkte als unverfälschten Indikator nutzen möchte, als Informationsquelle. Er möchte eben keine Forward Guidance geben, damit die Kapitalmärkte nicht nur die Fed nachvollziehen und was die Fed denkt, sondern dass sie selbst denkt und die Signale im Markt, sei es mikro- oder makroökonomisch, beobachtet und daraus eben Schlüsse zieht. Und diese Schlüsse, die die Finanzmärkte dann ziehen, die möchte Kevin Warsh und die Fed beobachten und das unverfälscht. Das ist der Grund, warum er hier keine Forward Guidance geben möchte. Abgesehen davon, dass man natürlich auch intellektuell daran eine Frage oder ein Fragezeichen schreiben kann, Dotplots auf die nächsten Jahre zu kleben, weil niemand weiß, wie sich die Dinge bis dahin ändern werden. Und insofern ist das, glaube ich, nett für uns beide, darüber zu diskutieren oder für manch einen Journalisten, aber intellektuell ist das eben, naja, sagen wir mal, fragwürdig.
Aber ich fand das immer schön, mir vorzustellen, wie diese ehrbaren Notenbanker wie im Kindergarten bunte Punkte an die Wand kleben, ehrlich gesagt. Schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt.
Wir werden sehen. Also er hat ja diese 5 Projekte und die Kommunikation und die Forward Guidance sind ja auch in diesen Projekten Projekten drin. Vielleicht leben sie ja wieder auf, man weiß es nicht, aber ich würde auch eher annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist.
Kevin Walsh hat ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, den Willen der Fed, die Inflation auf 2% zurückzubringen, wirklich nochmal bekräftigt auf der Pressekonferenz. Aber Investoren scheinen ihnen das nicht so recht abzunehmen, wenn man auf die Märkte schaut. Warum?
Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon angesprochen, die Inflation ist relativ hoch. Die Inflationserwartungen sind es nicht, erstaunlicherweise. Also wenn man da in die Swap-Sätze reinguckt, wird auf ein Jahr noch nicht mal 2% erwartet. Auf 5 Jahre sind es dann gerade 2,2%. Also die Inflationserwartungen im Markt selbst gepreist sind nicht so hoch. Das ist vielleicht ein Grund, warum die Fed auch zögert. Auch zuletzt die Konsumentenumfrage der Universität of Michigan ist sehr gut gelaufen, aber auch hier die Preiserwartungen eher rückläufig. Nichtsdestotrotz sagt der Markt, naja gut, bei hohen Inflationsraten von über 3 ist es schon angezeigt, dass die Notenbank reagiert und nicht zu lange darauf setzt, dass sich die Dinge wieder alle normalisieren oder sehr schnell normalisieren werden. Stichwort auch Mittlerer Osten und Straße von Hormuz. Und deswegen hatte man, glaube ich, wenn die Fed schon keinen Zinsschritt macht, wenigstens erhofft, dass es in irgendeiner Weise eine Andeutung geben könnte, wann das denn der Fall ist. Das ist nicht passiert und deswegen sind die Zinsen vor allen Dingen am langen Ende auch relativ kräftig angestiegen. Am kurzen Ende nicht so sehr, weil da waren sie ja von der Notenbank auch festgehalten. Aber am langen Ende haben wir mit der Pressekonferenz von Kevin Walsh schon gesehen, dass die Zinssätze deutlicher nach oben tendiert haben.
Ja, und zwar so deutlich, dass in der Presse schon wirklich von Verkaufsdruck bei langlaufenden US-Staatsanleihen zu lesen war. Und es gibt auch warnende Stimmen, die ein bisschen Angst haben, dass das ein bisschen aus dem Ruder läuft, wenn nicht bald mal ein Zinsentscheid dann kommt. Siehst du das auch so, dass das passieren könnte?
Ja, die Europäische Zentralbank beispielsweise geht ja eben einen anderen Weg. Sie hat ja schon mal ein Zeichen in Anführungsstrichen gesetzt und hat auch verkündet, dass sie möglicherweise ein zweites noch folgen lassen wird, nämlich im September. Schauen wir mal. Die Europäische Zentralbank weiß, dass sie damit die Wirtschaft nicht unterstützt, aber diese Maßnahmen sollten überschaubar sein für die Wirtschaft, weil sich ja Unternehmen typischerweise nicht über Nacht finanzieren, sondern an längeren Zeiträumen. Und insofern, wenn, und das hat die Europäische Zentralbank ja auch angedeutet, sie im nächsten Jahr wieder eher nach unten geht, dann hat sie, wie gesagt, vor allen Dingen den Zweit- und Drittrundeneffekten hier einen Riegel vorgeschoben und damit sicherlich die Inflation im Griff behalten. So, in Amerika ist die Inflation noch höher und deswegen war wahrscheinlich erwartet worden, dass man zumindest einen Hinweis in diese Richtung gibt. Das ist nicht der Fall gewesen und das hat die Märkte dann schon ja ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, diese Forward Guidance, da ist man eben jetzt sehr, sehr lange dran gewöhnt worden, dass die Notenbank sehr klar im Vorfeld kommuniziert, was sie denn denkt und wie die möglichen nächsten Schritte aussehen. Und insofern, ja, war da eine gewisse Enttäuschung und der Markt hat dann eben diskutiert, ob die amerikanische Notenbank hier hinter der Kurve ist und dann am Ende mehr machen muss, um wieder vor die Kurve, um wieder wirklich ins Handeln hineinzukommen.
Bei Anleihen ist ja immer dieses hin und her steigende Kurse, fallende Zinsen und andersrum. Aber wenn die Inflation so hoch ist wie jetzt, büßen Investoren ja mit Anleihen real, also nach Abzug der Geldentwertung, Rendite ein. Anleihen sind ja auch in der Regel fest verzinst. Ist das dann auch der Grund, warum der Ausverkauf bei den sehr langlaufenden Staatsbonds so kräftig war?
Na, es hatte sicherlich auch damit zu tun, dass wir ja mal wieder doch eher Stress im Mittleren Osten hatten, die Ölpreise entsprechend draufgegangen sind. Mittlerweile sehen wir ja, dass sie ein Stück zumindest zurücklaufen, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch Verhandlungen und damit Öffnungen der Straße von Hormuz und auch der Einfahrt zum Roten Meer geben wird. Und das beruhigt dann die Zinssätze ein wenig, sind aber immer noch auf relativ hohem Niveau. Also kannst dich erinnern, wir haben im Grunde in den letzten 12 Monaten öfter darüber gesprochen, dass so 4,5 eine Grenze für die Vereinigten Staaten sind, wo die Administration dann reagiert, weil eben die Schulden so hoch sind und weil natürlich da jeder Basispunkt mehr Zinsen zählt. Momentan liegen wir bei knapp unter 4,70. Also Mal gucken, wohin das Ganze geht, aber das, wie gesagt, wird auch abhängig sein dann von dem Mittleren Osten und ob es da eine Einigung gibt und dann eben die Seewege wieder befahrbar sind.
Aber ich habe ehrlich gesagt selten so viele Stimmen zu einem FED-Entscheid und einer Pressekonferenz gehört. Wahrscheinlich ist das aber auch, weil alles so neu ist. Eine Stimme habe ich noch für dich. Steigende Anleiherenditen und Inflationserwartungen, schwächerer Dollar, sinkende Aktienkurse. Alle Bewegungen deuteten darauf hin, dass Investoren an Walshs Bekenntnis zur Preisstabilität zweifelten, kommentierten die Experten der Bank of America und ihre Schlussfolgerung, eine Zinserhöhung im September rücke näher, um Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Ist es wirklich so dramatisch oder sind da ein paar Volkswirte und Analysten auch ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen, wenn ständig über Glaubwürdigkeit gesprochen wird? Es gibt ja auch teilweise den Vergleich. Wann haben wir das gehabt? 2021, 2022, die etwas verspätete Zinswende. Das wird ja mittlerweile alles wieder aus der Schublade geholt.
Also der Markt hatte tatsächlich für die Zinsentscheidung jetzt im Juli keine Zinserhöhung eingepreist und erwartet. Er erwartet sie aber für September, Oktober. Und das mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, Glaubwürdigkeit, Enttäuschung, wie auch immer man das dann formulieren wird, würde geschehen, wenn die Inflation weiterhin hoch bleibt, über 3%, und dann eben im Herbst keine Zinserhöhung kommen sollte. Da würde ich aber fast von ausgehen, dass das zumindest mal möglich ist. Und insofern schauen wir mal, wenn wir 2 Monate weiter sind, wie und was Kevin Walsh denn dann sagen wird. Im August kommt ja noch das große Treffen in Jackson Hole. Auch dazu ist er bei der Pressekonferenz befragt worden, hat sich aber auch sehr bedeckt gehalten. Also da wird er sicherlich auch nicht zur Geldpolitik, zur künftigen sagen, sondern eher über seine 5 Projekte sprechen und in welche Richtung das dann gehen könnte, ohne dass er dort Ergebnisse schon vorwegnehmen will. Denn das soll ja dann erst zum Jahreswechsel 26/27 kommentiert werden. Also insofern glaube ich, Enttäuschung, Glaubwürdigkeit, das sind jetzt große Worte. Mhm. Der Markt hatte nicht damit gerechnet und hat im Grunde auch das bekommen, womit er eben nicht gerechnet hat.
Du hast vorhin schon die gigantischen Schulden der USA angesprochen. Da schieben die ja wirklich was vor sich her, ein absoluter Riesenberg. Und er wird immer größer und immer höher, wenn die Zinsen steigen. Auch das sagtest du vorhin, wird es halt teurer für den Staat. Wird es auch irgendwann gefährlich für den Staatshaushalt?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich da auch die meisten Ökonomen einig sind, dass die Amerikaner irgendwann reagieren müssen. Im Moment laufen die Ausgaben bei gut 25% Bruttoinlandsprodukt. Die Einnahmen liegen bei unter 20% Bruttoinlandsprodukt. Also die Schere ist erheblich und sie wird größer, weil die Finanzierungskosten steigen. Das Congressional Budget Office prognostiziert, dass Debt to Public, also vor allen Dingen die Schulden in amerikanischen Staatspapieren, US Treasuries im Fachjargon genannt, dass diese Schulden von 99% auf 175% steigen werden in den nächsten 30 Jahren. Und das sind dann natürlich schon ganz, ganz ordentliche Summen aufs Bruttoinlandsprodukt. Die Amerikaner haben ja ein Bruttoinlandsprodukt von roundabout 40 Billionen sind die Schulden. Insgesamt, das Bruttoinlandsprodukt liegt bei gut 30 Billionen. Aber wenn man dann bei 175 liegt, dann ist die Schuldenlast schon ziemlich groß. Und ja, jeder Basispunkt mehr Zinsen drückt dann, zumal eben die Zinslast ohnehin schon ein gravierender Posten im Haushalt darstellt.
Braut sich dann eine neue Schuldenkrise zusammen, weil irgendjemand muss ja irgendwann mal die Zeche bezahlen, wenn vielleicht auch nicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren, aber in 10, 20, 30 Jahren?
Also das ist eine lustige Sache, die ich immer wieder verfolge, dass diskutiert wird, auch öffentlich, auch so in Talkshows, wann und wie zahlen wir denn die Schulden zurück? Also da möchte ich wirklich mal mit einem Missverständnis aufräumen. Niemand Gerne. Möchte diese Schulden zurückbezahlen. Da geht es auch gar nicht drum. Es geht lediglich darum, dass man Wachstum, sprich Bruttoinlandsprodukt und Schulden in einer Bilanz hält, die es ermöglicht, den Kapitaldienst auf die Schulden zu entrichten. So, wenn man dann etwas mehr wächst und die Schulden damit aufs Bruttoinlandsprodukt sogar drückt, dann ist es natürlich nochmal besser. Aber wirklich zurückzahlen möchte diese Schulden ohnehin niemand. In den Vereinigten Staaten, genauso eigentlich wie in Europa, sieht man im Moment keinen Stress. Also ich gucke mir immer mal wieder die ganzen Indikatoren an, die man in der großen Finanzkrise vor gut 15 Jahren gelernt hat, ob es irgendwelchen Stress am Markt gibt, und der ist eigentlich nicht, also eigentlich könnte ich auch streichen, ist nicht festzustellen. Insofern ist der Markt da im Moment noch nicht besorgt. Aber ja, wir haben ein Thema und wir müssen uns dem irgendwann stellen. Denn es geht eben nicht darum, die Schulden zurückzubezahlen, sondern es geht darum, den Kapitaldienst leisten zu können. Und wenn der eben, sagen wir mal, der dritt, der zweit, der größte Haushaltsposten wird, dann werden eben die Spielräume immer kleiner. Und das kann man dann auf verschiedene Art und Weise tun. Man kann weniger Schulden aufnehmen oder man kann für Wachstum sorgen. Die Amerikaner sind aus meiner Sicht eher in der Wachstumsfrage unterwegs. Wir Europäer kriegen das nicht so wirklich gut hin. Und da sollten wir auch nochmal vielleicht einen Podcast zu machen.
Unbedingt. Jetzt noch die letzte Frage. Wie gehe ich da als Anlegerin mit um? Viele haben ja Anleihen im Depot, vielleicht auch über einen Anleihe-ETF oder über einen Rentenfonds. Soll ich da irgendwas umschichten? Oder wenn ich sie noch nicht im Depot habe, was würdest du mir da jetzt raten? Ist das ein guter Einstiegszeitpunkt oder erstmal abwarten?
Ich glaube, dass die Zinsstrukturkurve zuerst etwas flacher wird, bevor sie wieder steiler wird. Flacher also insofern, als dass das kurze Ende von den Notenbanken weiter angehoben wird und das lange Ende mit einer Beruhigung im Mittleren Osten ein Stück weit sinken sollte. Das wäre dann gar nicht so schlecht für Käufer von Anleihen, weil sie dann zumindest am längeren Ende, also wenn man dann in den Bauch der Kurve geht, also irgendwie so 5, 7, 10 Jahre möglicherweise noch Kursgewinne mitnehmen kann, wenn ich recht habe. Ich könnte mir aber dann vorstellen, dass wir 2027 wieder etwas stärker steigende Zinsen haben werden am langen Ende, weil die Konjunkturaussichten möglicherweise etwas besser wieder werden, vor allen Dingen in Europa, wohingegen die Notenbanken eher den Rückwärtsgang einlegen. Also insofern würde ich im Moment sowieso aus Diversifikationsgesichtspunkten, aber auch aus Timing-Gesichtspunkten Anleihen durchaus ins Portfolio nehmen. Man muss ja auch nicht nur nach den in Anführungsstrichen ganz sicheren Häfen gehen, wie Bund oder US Treasuries oder Schweizer Franken. Man kann ja auch sich interessieren für französische, spanische, italienische Anleihen. Da sind die Renditen nochmal höher, als sie es beispielsweise bei Bundesanleihen sind.
Und wichtig ist ja immer, dass man auf die Rendite bei Endfälligkeit schaut und sich nicht vom Zinscoupon oder vom Kurs in die Irre führen lässt, richtig?
Absolut richtig, weil natürlich der Coupon dann immer gerechnet wird auf den aktuellen Kurs und deswegen muss man beides in Relation, also immer die Verzinsung aufs eingesetzte Kapital und das ist dann die Rendite.
So ist es. Vielen lieben Dank für diesen Podcast und wir bleiben dran und schauen uns vielleicht nochmal ein paar andere Anleihen bei Gelegenheit an. Hochzinsanleihen hätten wir auch mal wieder als Thema.
Sehr gerne.
Machen wir.